Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Das ist wahrscheinlich für viele Menschen in dieser Woche eine schockierende Erkenntnis gewesen. Robert Habeck, der Kanzler der Herzen, zurzeit noch Wirtschaftsminister, hat gesetzgeberisch offenbar Mist gebaut mit seiner Gasumlage. Oder wie sehen Sie das, lieber Albrecht von Lucke?
Ja, das muss man leider, sage ich deutlich, so feststellen, denn im Kern ist die Gasumlage schon als Konstruktion völlig daneben gegangen. In zweierlei Hinsicht. Die eine wird jetzt natürlich massiv diskutiert, die Frage, ob eben Großkonzerne, die keinerlei Verluste gemacht haben, davon profitieren, dass sie jetzt mehr Gewinne haben, Übergewinne möglicherweise, während man eigentlich, und das ist ja der Kern dieser Sache gewesen, nur einen großen Konzern, Uniper, den Hauptversorger mit über 50%, retten wollte. Und der Kardinalfehler für mein Verständnis war der, dass man nicht von Anfang an gesagt hat, wir retten diesen Konzern nach bewährter Manier, wie beispielsweise Lufthansa, andere als ein systemrelevant, klassischen Rettungsschirme, die Art und Weise, wie man das gemacht hat. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, wir nehmen die Gaskunden in Haftung. Und das ist natürlich ein zweites großes Gerechtigkeitsproblem, weil genau die Menschen nur getroffen sind, die zufälligerweise, weil in ihren Wohnungen Gas verheizt wird und nicht Strom oder Kohle, die sind dran oder Öl. Das heißt, auch da steckt ein Gerechtigkeitsproblem und das hätte man natürlich absolut umgehen können, indem man tatsächlich direkt unterstützt und den Konzern rettet und nicht die Umlage auf die Bürgerinnen und Bürger umlegt. So hat man sich zwei große Gerechtigkeitsprobleme eingehandelt und ich glaube, selbst jede Nachbesserung, die jetzt ja im Schwange ist, Habeck will ja nur nachbessern, übrigens auch das ist im Kern hochproblematisch, weil der Ablauf vieles gar nicht mehr ermöglicht, im zeitlichen Ablauf. Die ganze Sache soll ja spätestens, glaube ich, zum 1. Oktober, wenn nicht sogar schon zum Jahr oder 1. Oktober, glaube ich, in Kraft treten. Das heißt, selbst die Nachbesserungen sind erstens enorm schwierig, aber eigentlich wäre für mein Verständnis das Abräumen dieses Gesetzes, bei dem Habeck übrigens selber sagt, wir haben das riesige Problem, wir müssen binnen Tagen Gesetze stricken, die in anderen normalen Fällen über Wochen, Monate vorbereitet werden. Das Abräumen wäre eigentlich der souveränere Vorgang.
Ja, ich meine, da denke ich auch an solchen Stellen und schaue auch gnädig drauf, gerade wegen dieses hohen Tempos und aufgrund von politischer Fragen, die man vorher so nicht auf dem Tisch hatte und Instrumente, die man braucht, dass da mal auch Dinge nachkorrigiert werden müssen. Okay, aber wenn die Grundidee, und das haben Sie ja gerade beschrieben, eigentlich schon so schief ist, dann ist in der Tat die Frage, kann man das eigentlich nachkorrigieren? Und da ist aber auch mal wieder die Ursachenforschung. Wir sprechen gleich nochmal ausführlicher drüber, aber es gibt ja manche, die sagen, da ist Habeck auch in gewisser Weise in eine Lindnersche Falle gegangen, weil der gesagt hat, nee, wir machen diese Unternehmensrettung nicht, weil das...
Ja, absolut. Aber das hätte er natürlich, und das ist das Dilemma gegenwärtig, dieser Kakophonie-Koalition, von der man ja sprechen muss, er hätte sich in der Sache weit früher verständigen müssen. Momentan ist ja, das sagen Sie völlig zu Recht, die Ironie aufgetreten, dass ein Christian Lindner heute mit Aplomb sagt, wir können doch hier nicht unsolidarischerweise Großkonzernen Gelder zuspielen, wir müssen hier nachbessern. Ein Christian Lindner, der davor in vielen anderen Bereichen, denken wir an das Inflationsausgleichsgesetz, also die Begleichung der kalten Progression, in vielen Punkten selber gerade in der sozialen Frage ausgesprochen nachlässig ist. Da ist ihm Habeck jetzt gewissermaßen in der Tat in die Falle gelaufen. Er mokiert sich jetzt als Sachwalter der Solidarität, also Christian Lindner, und macht eben aber doch eigentlich das Kernproblem deutlich. Es gab keine klare Ansprache und keine konzertierte Koalition, um es mal mit dem Begriff zu nennen. Scholz wollte ja sogar mal eine konzertierte Aktion, also im Sinne einer ganz großen Koalition.
Das ist gar nicht so lange her.
Das ist nicht lange her, aber auch kläglich gescheitert. Gar kein ja nur dummer Gedanke. Als großgesellschaftliche Anlage, wir beziehen sogar Gewerkschaften und Arbeitgeber mit ein und überlegen, wie können wir dieses Schiff steuern. Jetzt wäre man schon glücklich, wenn es wenigstens eine konzertierte Koalition wäre, wo sich nicht alle drei Parteien, und das ist ja das Problem, immer wieder mit neuen Vorschlägen auf den Markt wagen und sich anschließend selber kaputt kloppen.
Ich würde jetzt, obwohl ich muss aufpassen, irgendjemand hat hier schon mal gesagt, ich könnte bald einen Podcast machen, Frenzel und seine FDP-Friends, weil ich dann und wann dazu neige, die FDP-Position zumindest versuche deutlich zu machen. Die Bekämpfung der kalten Progression ist die FDP-Antwort auf soziale Ungerechtigkeiten, weil man sagt, wenn sozusagen nur durch eine Gehaltssteigerung, und die werden wir jetzt ja mehrfach sehen, einfach aufgrund der Inflation, dann die Steuer wieder stärker zuschlägt.
Ist übrigens auch richtig, will ich Ihnen durchaus für FDP and Friends beispringen. Die Bekämpfung der kalten Progression ist in der Sache immer richtig, vor allem in Zeiten, in denen wir eine horrende Inflation haben. Weil natürlich, und das ist der Punkt, jeder Einkommenszuwachs bei wachsender Nähe Steuerklasse absolut weggefressen wird, wenn die Inflation so ist. Also sie ist notwendig, nur der Kardinalfehler von Lindner und damit auch übrigens nicht nur von Lindner, sondern der gesamten Koalition, um es mal auch deutlich zu sagen, vor allem des Kanzlers, der auch hier, man wünschte sich mal, die Richtlinien klar macht. Es war das Problem, dass natürlich die mit hohen Einkommen weit stärker von dem Ausgleich der kalten Progression profitieren, während die unteren Einkommensbezüge kaum etwas davon. Und das ist natürlich in einer einer absoluten Notlage. Wir haben die Solidaritätsfrage mit der Ukraine vorab besprochen. Das ist die große Frage außenpolitischer Art. Wir haben aber gegenwärtig ein absolutes Solidaritätsproblem in der Innenpolitik. Wenn die Regierung es nicht schafft, die Solidaritätsfrage in der Innenpolitik zu klären, also auch den kleineren Einkommen deutlich zu machen, ihr mit Scholz-Wort, you'll never walk alone. Ja, das ist ja nun bisher nur eine Plattitüde und eine Phrase. Ihr werdet durch die Solidarität der Starken gehalten. Die starken Schultern müssen mehr schultern. Dann bricht die Unterstützung im Lande weg und dann übrigens auch die Unterstützung der Ukraine. Und genau das erleben wir ja gegenwärtig. Ja.
Das ist das Zeitspiel, ne, das da gerade stattfindet. Und diese große Frage, die ja mitschwingt, wie lange hält die Solidarität? Ja. Wie lange ist man bereit und eben auch ganz banal in der Lage, diese Solidarität sich zu leisten? Und das ist für mich eine gesamtgesellschaftliche Solidaritätsfrage und auch eine Kapazitätenfrage mittlerweile, wo ich mich frage, egal welche Instrumente wir jetzt letztendlich wählen. Am Ende ist es öffentliches, ist es staatliches Geld, das wir in die Hand nehmen müssen, um Marktdinge auszugleichen.
Das sagen Sie so einfach sofort. Naja, das kann man machen. Staatliches Geld immer mit dem schönen Begriff, wir müssen hier Geld in die Hand nehmen. Das ist immer ein grotesker Begriff. Ja, das ist also, man muss sich immer sagen, wir müssen eine Menge Geld in die Hand nehmen. Ja, ist ja gut gemeint. Das Geld, man könnte schon durchaus fragen, wo kommt es her? Und ich muss Ihnen deutlich sagen, es gibt in dieser Zeit einer so historischen Herausforderung, ich glaube, bei sehr vielen gut Situierten, und damit meine ich nicht nur die oberen 10.000, die vielleicht manchmal besonders, nicht immer nur besonders abgabewillig sind, aber auch bei dem breiten Mittelbauch der gehobenen Schicht gibt es ein Bewusstsein dafür, in welcher Krisenhaftigkeit wir sind. Und die Notwendigkeit, jetzt so etwas wie ein Lastenausgleich, ob wie eine einmalige Vermögensabgabe, meinetwegen auch mehrfacher Art, zugunsten der Sozialschwachen, von einem sozialdemokratischen Kanzler jetzt offen abzufragen, das hielte ich für das Gebot der Stunde. Und da muss meines Erachtens Scholz seine Koalition endlich mal auf einen klaren gemeinsamen Weg vergattern. Davon ist ja nichts zu sehen.
Wie wollen wir das Kind nennen? Solidaritätszuschlag?
Ja, warum denn nicht? Ja. Bloß eben in anderer Hinsicht. Ja, also in dem Sinne der Solidaritätsnichtzuschlag. Aber es geht um Solidarität. Es geht wirklich im wahrsten Sinne um die Frage, zu was ist diese Gesellschaft, und wir müssen so eins bewusst mal, eine unermesslich reiche Gesellschaft noch immer. Gucken Sie sich doch nur drei Sachen an. Wir haben in diesen Wochen eine riesige Solidaritätsdebatte ja im Kern erlebt. Wo ist man auch zu Verzicht sogar, nennen wir es mal so, auf drei Ebenen zu in der Lage. Wir haben erlebt, dass der Staat enorme Möglichkeiten des Einsparens hat, auch ökologisch längst gebotenen. Beispielsweise in öffentlichen Gebäuden.
Ah ja,
die Temperatur,
also Sie meinen,
weiß
ich
nicht, wie es bei Ihnen ist hier. Ich habe den Eindruck, hier ist es schon ein bisschen vielleicht nicht mehr ganz so runter.
Das also liegt daran, dass wir hier so angeregt diskutieren.
Genau, immer, keine Frage. Aber Sie haben es doch selber erlebt. Wann kann man das Licht ausmachen? Ja. Wann kann man ein Stück weit runterstummen? Das ist die staatliche Seite. Betriebe haben, Unternehmen, Firmen haben gezeigt, dass enormes Sparpotenzial existiert. Übrigens alles ökologisch geboten. Das, sage ich mal, ist ein Synergieeffekt, ein Abfallprodukt ökologischer Art aus dieser Ukraine-Krise. Und das Dritte, was mich auch maßlos geärgert hat, sage ich Ihnen ganz ehrlich, eine Debatte von Kretschmann aufgemacht. Den Waschlappen. Ins Spiel überhaupt nur mal zu erwähnen.
Der baden-württembergische
Ministerpräsident. Der einfach mal sagt, so können wir nicht auch drüber nachdenken, uns nicht jeden Tag duschen zu müssen. Wurde niederkatetscht von Herrn Kubicki sowieso, der größte Populist im Lande.
Der größte Duscher.
Der größte Warmduscher im Lande sowieso. Alle haben diese überhaupt nachvollziehbare Anfrage, die da lautet so, sind wir nicht wirklich in einer großen historischen Krise? Sofort weggewischt. Auch Kevin Kühnert, was mich auch sehr ärgert, der sofort wieder das als eine Anmaßung eines gut situierten Begriff und sagte so, wer den Waschlappen nur ins Spiel bringt, der denkt nicht an die Sozialschwachen. Was für ein Unfug. Es ist eine Anfrage auch an die besser Situierten. Und die allergrößte Ironie war seitens auch da der Bild-Zeitung. Der Chefredakteur höchstpersönlich schrieb ungeheuerlich, wie kann man den Waschlappen ins Spiel kommen? Und jetzt kommt, das macht man ja nur, wenn man im Krieg ist. Es ist aber dieselbe Bild-Zeitung, die in einer Weise, vielleicht gar nicht zu Unrecht, den Krieg von Herrn Klitschko, von Herrn Selenskyj Tag für Tag zu Recht ja als unseren Krieg durchaus ins Schaufenster stellt. Und diese Übersetzung, dass wir in einer großen europäischen Kriegssituation sind, unsere Solidarität für die Ukraine abgefragt wird, zu Recht, dass das nicht andeutungsweise in Deutschland umgesetzt wird und den Leuten hier klar gemacht wird, während die Menschen ihr Leben lassen, können wir doch auch mal über die Frage sprechen, ob wir vielleicht mal den Waschlappen zum Einsatz bringen oder vielleicht unsere enormen Pools nicht auf 25 Grad heizen. Das finde ich, muss ein Kanzler, und das ist das große Bedauern, ich halte da leider Scholz für völlig überfordert, der Kommunikations, hart gesprochen, in den, man will es nicht unfähig nennen, aber der ist ja gar nicht in der Lage, diese Ansprache bisher zu formulieren, einer Bevölkerung mal klar zu machen, in welcher historischen Situation, das wäre aber eine Ansprache, die, ich will gar nicht nostalgisch werden, ein Helmut Schmidt natürlich in einer Weise gebracht hätte oder ein Willy Brandt, wie man sich das heute nur wünschen würde. Und diese Kluft,
ist da. Lassen Sie uns auf jeden Fall zu späteren Zeitpunkten nochmal drüber reden, weil ich habe das Gefühl, Olaf Scholz hat eine andere Arbeitsmethode und die geht davon aus, nicht groß anzukündigen, sondern zu liefern. Und da ist natürlich wirklich ein Riesendefizit, gerade in der sozialen Frage. Wir haben eine Übergewinnsteuer dergleichen mehr. Da ist ja Da sind wir eigentlich auch gleich beim nächsten Thema, aber ich werde es schon mal kurz antexten. Da sind wir natürlich auch in dieser Koalitionskonstellation häufig an dem Punkt, dass man sagt, naja, die SPD und die Grünen wollten ja und würden ja, wenn die FDP nicht wäre. Ich weiß aber nicht, ob man sich damit nicht in die Tasche lügt. Ja. Und das ist eine generelle, vielleicht deutsche Zurückhaltung gibt, bei dieser sozialen Frage und dann auch stärkere Instrumente des Ausgleichs zu wählen, immer so eine gewisse Zurückhaltung zu haben, die eigentlich so aus dem Gefühl des, ja, gehobenen Mittelstands herauskommt.
Naja, ich würde sogar, wenn wir schon rübergehen, dann würde ich sogar noch viel grundsätzlicher sagen. Es war auch die SPD, die sehr oft Angst hatte, den besser Situierten etwas abzuverlangen. Und hier in dem Falle ist es doch so, der Scholz-Modus ist, sein klassisches Wort lautet, never complain, never explain. Also abgeleitet von der großen Elizabeth, also der britischen Königin. Wir wollen uns nie beklagen und wir wollen auch nichts erklären. Das ist leider in Zeiten des Krieges ein völlig defizitäres Vorgehen. Er hat damit fatalerweise, und das ist das Ironische, die Wahl gewonnen. Scholz hat ja damit die Wahl nur gewonnen, wenn wir uns leider erinnern, nur weil die anderen gravierende Fehler gemacht haben, er nicht sagen musste, Fehlervermeidung. Wir sind aber in einer völlig anderen Situation. Und dieses Kardinalproblem, du musst einer Bevölkerung in einer solchen historischen Situation erklären, erstens, warum hat sie solidarisch mit einer Ukraine zu sein? Da reicht es nicht einmal, eine Zeitenwende zu erklären. Und was hat das innenpolitisch für Konsequenzen? Und da ist es für mich schon irre, oder sagen wir zumindest erklärungsbedürftig, dass in einer solchen Situation ein eigentlich sozialdemokratischer Kanzler die Ansprache, ob aufgrund seiner kommunikativen Defizite, nicht tätig, das Land darauf einzustimmen, dass diese Solidarität geboten ist. Und das ist meinem Eindruck nach sein großes momentan Scheitern, dass er von seinem Modus, Sie sagen es ja zu Recht, einfach nur liefern. Ja, er liefert aber nichts. Und außerdem, die Lieferung muss man erklären. Man muss die Bevölkerung mitnehmen, man muss ihr diesen Willen abfangen. Man muss ja nicht an Churchill denken, es geht gar nicht um Blut, Schweiß und Tränen. Churchill hat das damals gesagt, müssen wir uns wussten, der hat die Menschen in den Krieg geschickt. Bei uns geht es vor allem um gewisse Abstriche, Solidarität und gewissen Verzicht.
Es geht um Schweiß und den Waschlappen
Das, und wenn man sich überlegt, wie da sofort niederkatetscht wird, dann merkt man, dass in Teilen sowohl der Medien, aber zum Teil auch vieler Politiker, man den Anforderungen irgendwie nicht gerecht wird.